Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul innama
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 8. April 2024, gleich dem 20. Farvardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir wenden uns den letzten sechs Versen der Sure 72, Sure Jin, zu. Die ersten beiden davon sind die Verse 23 und 24.
Illa balagham min Allahi wa risalatih. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.
Meine Aufgabe ist nur, etwas zu übermitteln von Allah und seinen Botschaften. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, gewiss, für ihn wird es das Feuer der Hölle geben, ewig und auf immer darin zu bleiben. Sie bleiben unachtsam, und wenn sie dann sehen, was ihnen als Strafe versprochen worden ist, da werden sie wissen, wer die schwächeren Helfer und die geringere Zahl hat. Diese Verse sind eine Erwiderung auf die falschen Erwartungen der Gegner des Propheten. Darin wird betont, dass die Propheten die Aufgabe hatten, die Botschaft Gottes genau zu übermitteln und nicht mehr. Sie waren nicht berechtigt, von sich aus etwas zu der Offenbarung hinzuzufügen oder etwas von ihr wegzulassen. Sie mussten die Botschaft Gottes haargenau, so wie sie lautete, den Menschen verkünden, und sie warnen, dass es hart bestraft werden wird, wenn sie die Sendung eines Propheten Gottes leugnen. Die Ungläubigen und die Götzendiener halten die Muslime normalerweise für schwach, setzen sie herab und rügen sie. Aber Gott hat verheißen, dass eines Tages, noch auf dieser Welt, die Polytheisten und Ungläubigen schwach und verachtet sein werden und die rechtschaffenen Gläubigen an die Macht gelangen und auf der Welt regieren. Dies hat Gott im Vers 55 der Sure Nur, Sure 24, verheißen. Wir können uns merken, erstens, wer die Aussendung der Propheten leugnet und sich gegen sie stellt, hat in Wahrheit Gott geleugnet und sich ihm widersetzt. Daher zieht er mit diesem Verhalten eine harte Strafe auf sich. Zweitens, es ist eine göttliche Verheißung, dass die Gläubigen, die unterdrückt werden und rechtschaffene Diener Gottes sind, die arroganten Unterdrücker besiegen werden. Sie werden diese schwächen und sie zwingen, von ihrem hohen Ross abzusteigen. Drittens, wir sollten uns nicht auf scheinbare Mächte verlassen, denn sie sind nicht in der Lage, sich gegenüber dem zu schützen, was Gott will. Wir lesen bei den Versen 25 und 26 der Sure Jin weiter.
قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا.
Sag, ich weiß nicht, ob das, was euch versprochen worden ist, nahe ist, oder ob mein Herr ihm eine lange Frist setzt. Er ist der Kenner des Verborgenen. Er enthüllt niemanden das, was bei ihm verborgen ist. Gemäß diesen Versen soll der Prophet Gottes auf die spöttische Frage, wann denn die verheißene göttliche Strafe eintreten werde, antworten, dass nur Gott das Verborgene kennt. Er soll ihnen sagen, ich weiß nicht, wann das Verheißene eintreten wird, denn Gott lässt niemanden von seinem Wissen erfahren, es sei denn, dass er in seiner Weisheit jemanden etwas davon mitteilen will. Eines liegt auf der Hand. Falls die Menschen wüssten, wann sie auf Erden der Zorn Gottes trifft, würden sie einen Plan aufstellen, wie sie bis dahin Schlechtes bzw. Gutes begehen oder unterlassen sollen. In Wirklichkeit ist das Leben jedoch eine Bewährungsprobe. Es kommt darauf an, dass der Mensch aufgrund seiner Kenntnis von den Folgen von guten und schlechten Taten handelt. Wir möchten hervorheben, erstens, der Prophet sollte es sagen, wenn er über etwas keine Kenntnis besaß. Es ist also für den Menschen keine Schande zu bekennen, wenn er über einige Dinge nichts weiß. Es ist kein Makel, wenn er sich mit diesen Dingen nicht auskennt. Zweitens, das Dasein besteht nicht nur aus dem, was wir sehen und mit den Sinnen wahrnehmen. Es gibt doch sehr viele Dinge, die unseren Sinnen verborgen bleiben, die jedoch wahr sind und existieren. Drittens. Gott allein besitzt das Wissen über das Verborgene. Von sich aus hatten die Propheten kein Wissen über die Zukunft. Die letzten beiden Verse der Sure Jin, die Verse 27 und 28, enthalten folgende Worte Gottes.
Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
Außer dem Gesandten, der ihm genehm ist, da lässt er vor ihm und hinter ihm Wächter einhergehen, damit er weiß, ob sie die Gesandten wohl die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben, und er umfasst das, was bei ihnen ist. Und er umfasst die Zahl aller Dinge. Wie im vorherigen Vers 26 steht, kennt nur Gott das Verborgene und niemand sonst. Aber im darauffolgenden Vers 27 macht Gott eine Ausnahme. Denn es heißt dort, dass ein auserwählter Gottesgesandter mit der Erlaubnis Gottes durch die Offenbarung etwas über die verborgenen Dinge erfährt. Zum Beispiel hat der Prophet des Islams, ohne dass er irgendeinen Kontakt zu Geschichtsschreibern oder Geschichtsbüchern jener Zeit gehabt hätte, mittels vieler Offenbarungsverse im Heiligen Koran über frühere Völker erfahren und diese Nachrichten den anderen verkündet. Im letzten Vers der Sure Jin wird schließlich unterstrichen, dass die Propheten Gottes bei dem Empfang des Gotteswortes und seiner Verkündung keine Fehler begangen haben. So wurde der Prophet des Islams von Engeln, die Gott ihm schickte, vor dem Übel der Teufel aus den Reihen der Dschinn und der Menschen geschützt, damit gewährleistet war, dass die Offenbarung Gottes vollständig, ohne jeglichen Abstrich, von ihm verkündet wurde. Folgende Anmerkungen mögen als Abschluss der Besprechung der Sure Dschinn dienen. Erstens. Mit Gottes Erlaubnis erfahren die Propheten etwas von den verborgenen Dingen, so dass sie ihre Aufgabe als sein Gesandter optimal erfüllen können. Zweitens. Die Propheten standen absolut unter göttlicher Aufsicht, damit die Menschen richtig und vollständig von den offenbarten Botschaften Gottes erreicht werden. Drittens. Wer behauptet, er kenne das Verborgene und könne die Zukunft voraussagen, der lügt, wer immer er auch sein mag. Außer den Propheten und den göttlichen Statthaltern besitzt niemand Wissen über Verborgenes. Viertens. Das Wissen Gottes umfasst alles voll und ganz.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, die Sie uns in der neuen Sendereihe Ferdowsi, von gestern bis heute, begleiten. Auch heute dürfen wir wieder mit unseren Informationen über diesen weltbekannten iranischen Dichter bei Ihnen zu Gast sein und wollen heute mehr über die Quellen und das Ursprungsmaterial berichten, das Ferdowsi für sein Meisterwerk Shahnameh, das zum Nationalepos Irans wurde, verwendet hat. Dazu wollen wir Sie näher mit den kulturellen Umständen und der literarischen Situation zu dessen Lebzeit bekannt machen. Wir hoffen, Sie finden die Zeit, uns dabei zuzuhören. Hören Sie heute zunächst einmal, wie der Meister selbst seine Situation in Verse gefasst hat. Basi ranj bordam dar in sal si, ajam zende kardam bedin parsi. Peyafkandam az nazm kaakhi boland, ke az bad baran nayabat gezand. Namiram az in pas, ke man zende am, ke tukhme sukhan ra parakandam.
Auf Deutsch bedeuten die Verse Ferdowsis etwa: So sehr habe ich mich in diesen 30 Jahren bemüht, und das persische Volk habe ich durch dieses Persisch belebt. Ich sterbe nicht, denn ich bin verewigt, da ich die Samen der Sprache überall gestreut habe. Musik.
Wir sagten, dass Abulqasim Ferdowsi zu einer Zeit lebte, in der die alten Geschichten der Iraner in großer Blüte standen und die historischen Überlieferungen und Mythen unter den Leuten von Mund zu Mund weitergegeben wurden. Die Geschichtenerzähler hatten großen Zulauf und die Menschen lebten mit der Freude und Trauer über die großen Pahlevane und Helden wie Rostam, Siavash und Esfandiar. Kurz erwähnt hatten wir auch, dass es außer den mündlichen Überlieferungen schriftliche Aufzeichnungen von Geschichten und wahren Ereignissen gab und sehr viele Gelehrte und Dichter sich mit der Sammlung und Wiedergabe dieser beschäftigten. An dieser Stelle können wir Yadegar Zarir, Karname Ardashir Babakan oder den Bahram Chubiname und andere mehr nennen. Ferdowsi hat alle diese im Volk vorhandenen Quellen genutzt, um sein großes Nationalepos Irans anzufertigen. Er konnte alle diese Mythen, Erzählungen, Geschichten, Erinnerungen und Elegien als gemeinsames Erbe des Volkes in seinem Nationalepos Shahnameh, dem Buch der Könige, vereinen und verewigen. Sowohl die mündlichen Überlieferungen als auch die schriftlichen Aufzeichnungen wie das Khodai Namak, das Buch der Herren, eine Sammlung der Legenden rund um die Kajaniden, die vom Sassanidenkönig Chosro II. Parviz in Auftrag gegeben worden war, das unvollendete Shahnameh von Dariri, das Shahnameh Abu Mansuri und andere Werke gehörten also zu den Quellen für das Werk Ferdowsis und er erwähnt dies auch in seinen Versen. Schon vor Ferdowsi hatte also Dariri etwa 930 bis 976 nach Christus mit einem Shahnameh begonnen, was er jedoch durch seinen frühen Tod nicht vollenden konnte. Auch Ferdowsi hatte in dieser Zeit, das heißt zu Lebzeiten Dariris, Gefallen an den alten Erzählungen und historischen Überlieferungen und Mythen gefunden und begann diese zu sammeln. Er wusste auch, dass Dariri mit der Zusammenstellung und Dichtung eines Shahnameh beschäftigt war. Als er dann über den Tod Dariris erfuhr, entschloss er sich, dessen Werk weiterzuführen. Zu dieser Zeit stand ihm das Shahnameh Abu Mansuri noch nicht zur Verfügung. Das Shahnameh Abu Mansuri wurde zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, auf Anordnung von Abu Mansur Muhammad bin Abdelrazzaq, dem Herrscher von Tus, durch mehrere Gelehrte gesammelt und verfasst. Und dieses Shahnameh wiederum wurde dann von Dariri verwendet. Ferdowsi hat in seinem Buch der Könige Abu Mansur als den ersten Sammler der alten Geschichten und Mythen der iranischen Geschichte erwähnt und die Art und Weise der Sammlung dieser Geschichten als Weg zu deren Verewigung gepriesen. Im Vorwort zu seinem Shahnameh hat er der Entstehung des Shahnameh Abu Mansuri ein ausführliches Gedicht gewidmet. Aus diesem Vorwort kann man entnehmen, dass eine der Hauptquellen des Shahnameh Abu Mansuri das zuvor schon erwähnte Khodai Namak oder Buch der Herren war, das aber nur verstreut an verschiedenen Orten vorhanden war. Der Herrscher von Tus, Abu Mansur Abdelrazzaq, beabsichtigte nun, das mit Hilfe von Quellen aus erster Hand in der Pahlavi-Sprache ein besseres Werk zu schaffen. Deshalb berief er 4 betagte zarathustrische Oberpriester aus Herat, Tus, Sistan und Neishabur zu sich. Alles, was diese nun in mündlicher und schriftlicher Form auf diesem Gebiet wussten und besaßen, sammelte er und verfasste sein Shahnameh in Prosa. Thank you.
Auch andere Geschichten wie die vom Geblüte Rostams, die nur zum Teil im Schahname Abu Mansuri vorhanden waren, aber die die Menschen auf dem Lande kannten, verwendete Ferdowsi. Dr. Manoucher Murtazavi, Literaturprofessor und bekannter Ferdowsi-Kenner, sagt: Dies zeigt, dass Ferdowsis sowohl mündliche Quellen als auch eigenständige Pahlevan-Geschichten nutzte. In der Biografie Ferdowsis steht, dass er für die Sammlung von vertrauenswürdigen und originalen Exemplaren oder Überlieferungen der Erzählungen und Mythen des antiken Iran sehr große Anstrengungen unternommen hat und sogar in verschiedene Städte reiste, um diese zu sammeln. Auf diese Art und Weise hat er letztendlich dann seinen gesamten Besitz verbraucht. Ein Beispiel ist seine Reise nach Bukhara, um ein Exemplar von Shahnameh Abu Mansuri zu bekommen. Wichtig ist auch zu wissen, dass Ferdowsi bei der Dichtung seines Shahnameh die Namen der Erzähler, von denen er die Geschichten gehört hatte, und derjenigen, die sich zuvor um die Sammlung seines solchen Nationalepos bemüht hatten, zu erwähnen und somit an sie zu erinnern. Anhand dieser Widmungen wird erkennbar, dass die mündlichen Quellen und Überlieferungen bis zum Ende der Samanidenzeit und dem Beginn der Ghaznavidenherrschaft üblich waren. Dies macht auch die historische Dienste Ferdowsis und seines großen Werks für die Bewahrung dieser alten Überlieferung noch deutlicher. Das Shahnameh ist insgesamt gesehen eine unvergleichliche Sammlung von iranischen Mythen, Heldenepen, historischen und halbhistorischen Überlieferungen, Märchen und Geschichten in langer oder kurzer Form. Mit seinen etwa 60.000 Versen ist es das längste Heldenepos auf der Welt. An dieser Stelle noch einmal die Worte des deutschen Orientalisten Theodor Nöltke zu Ferdowsis Shahnameh. Dieses Nationalepos ist so großartig, dass kein anderes Volk seinesgleichen besitzt. Ferdowsi hat alle diese Erzählungen und Geschichten mit außerordentlicher Proportionalität und Harmonie und genauestens im Rahmen der Ereignisse der Geschichte des iranischen Volkes von Beginn bis zum Einzug des Islams in Iran in poetischen Form gebracht. Unbestreitbar ist, dass das große Ziel Ferdowsis die Erfassung aller vorhandenen Quellen war. Diese Quellen kann man grob in drei Kategorien einteilen. Erstens: offizielle historische Quellen, die von Forschern und Geschichtsschreibern in den ersten Jahrhunderten des Islams, wie zum Beispiel Tabari, Mas'udi oder Ibn Nadim, genutzt wurden. Zweitens, eigenständige Geschichten und Erzählungen wie die Geschichten von Rostam, Esfandiar, Som, die Rache des Siavash oder die Erzählung von Bijan und Manije. Drittens, mündliche Überlieferungen und Geschichten, die verstreut weitergegeben wurden und die Ferdowsi an verschiedenen Stellen für die Vervollständigung und Ausschmückung der eigentlichen Geschichten oder als eigenständige Geschichten eingliederte. Abschließend für heute sei noch gesagt, dass die Ferdowsi-Forscher und Kenner davon überzeugt sind, dass man auch dem Studium des gesamten Shahnameh zu folgender Einsicht kommen kann. Das Eingreifen Ferdowsis in den eigentlichen Inhalt der Geschichten geht nicht über die poetische und epische Ausschmückung und das Einhauchen eines philosophischen Geistes sowie die Darstellung seiner Weltanschauung hinaus. Bis zum nächsten Mal in dieser Sendereihe, dann also Chuda Hafez und eine gute Zeit.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Esfahani mit dem Titel Parande, das heißt Vogel.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی که بی تو بنویسم مشق پرواز با صدای ساز خسته تر کنم گلوی آواز من و تو گرچه اسیریم حیف از قصه بمیریم بیا تو آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم جای پر زدن نگو دیگه همدمی نیست بیا فردا رو بسازی این که فرصت کمی نیست عشق پاک تو نگه دار واسه غسل تن پرواز دنده کن صدای سازو که رسیده وقت آبا من آسمونه، راز پر کشیدن امت رو کسی جز من نمیدونه. واسه من سخته که بی تو بنویسم مشق پرواز، با صدای ساز خسته تر کنم گلوی آبا. من و تو گرچه اسیریم، حیف از قصه بمیریم، بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم. جای پر زدن زمین نیست توی قلب آسمونه، قصه مرگ و جدایی تو کتابا جا میمونه. نگو عمرمون تموم شد، بعد از این دیگه غمی نیست، بیا فردا رو بسازیم، این که فرصت کمی نیست. عشق پاک تو نگه دار واسه قسل تن پرواز، زنده کن صدای سازو که رسیده وقت آواز.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens.
Die wertvollen Tage des Monats Ramadan gehen zu Ende und wir müssen allmählich von ihm Abschied nehmen. Ob wir auch im nächsten Jahr das Glück haben, Zeuge dieser lichterfüllten Zeit zu werden? Wir bitten Gott, dass er uns noch viele Jahre an seinem schönen Empfang teilnehmen lässt. Der Monat Ramadan war eine Gelegenheit für uns, das schöne Leben im Glauben bereichert von der Religiosität und der Verbindung zu Gott wahrzunehmen. Gute Werke, der Gebetsdienst, das Bittgebet, Spenden und sich mit den guten Eigenschaften schmücken und von den schlechten fernhalten, sind alles Mittel, damit der Mensch Gott näher kommt. Dieses Nahekommen wurde dank eines Monats ständiger Übung für die Fastenden möglich. Nun ist die Frage, wie wir die Früchte dieser pausenlosen Bemühung für den Rest des Jahres speichern können. Der Monat Ramadan bietet Gelegenheit zur inneren Einkehr. Die besinnlichen Augenblicke vor und nach dem Fasten am Tag lässt uns näher über unsere Gesinnung und unser Verhalten nachzudenken.
Natürlich sollte man diese eigentlich das ganze Jahr über täglich überprüfen. Im Islam ist es wichtig, mit sich selber ins Gericht zu ziehen, und jeder sollte einmal am Tag einige Minuten über sein Handeln nachdenken und es auch Schwächen überprüfen. Diese ständige Übung ist eine Abrechnung über das Selbst. Jeder sollte in einem stillen Moment sein Gewissen zu Wort kommen lassen und seine Taten abwägen. Imam Qasim a.s., ein edler Nachkommen des Propheten, sagt: Wer nicht jeden Tag seine Taten betrachtet und abwägt, gehört nicht zu uns. Wenn er etwas Gutes getan hat, soll er Gott bitten, dass er ihm das Glück beschert, noch mehr gute Taten zu tun. Und wenn er etwas Schlechtes getan hat, soll er reuevoll zu Gott umkehren. Die Hoffnung auf die göttliche Barmherzigkeit und seinen Segen ist eine Erfahrung, die man besonders als Fastender im Monat Ramadan dazu gewinnt. Der Heilige Koran hat in zahlreichen Versen die Menschen hinsichtlich der unendlichen Freigebigkeit Gottes und seines Segens hoffnungsfroh gestimmt und sie gemahnt, nicht zu resignieren. In der Sura Yusuf, Sura 12, wird im Vers 87 Prophet Jakob, gegrüßet sei er, zitiert, der seinen Söhnen rät: Und gibt nicht die Hoffnung auf, dass Gott Linderung schafft. Nur das Volk der Ungläubigen macht sich keine Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit. Die Hoffnung ist Antriebsmotor für jeden Menschen, auf seine Weiterentwicklung und seine Vervollkommnung zuzustreben. Hoffnungslosigkeit wird deshalb vom Islam abgelehnt und sie gilt sogar als schwere Sünde. Der französische Schriftsteller Gustave Le Bon schreibt: Die größten Diener der Menschheit sind jene, welche die Hoffnung in den Menschen aufrechterhalten. Die himmlischen Lehren regen die Menschen zu einem gezielten und dynamik- und hoffnungserfüllten Leben an. Ihr Ziel ist es, sie zu motivieren und Faktoren auszuschalten, die den Menschen träge machen. Die Religion sieht in dem ständigen Gott eingedenk sein und in der Hoffnung auf seine endlosen Barmherzigkeit die Grundlage für die seelische Gesundheit des Einzelnen und der Gesellschaft. Natürlich kann es sein, dass den Menschen hin und wieder aufgrund von Problemen oder Niederlagen eine gewisse Hoffnungslosigkeit überkommt. Aber diejenigen, die unerschütterlich an Gottes Barmherzigkeit glauben, lassen sich nicht vom Strudel der Resignation herabziehen, sondern siegen bald über diese Schwäche. Die Menschen, die Gott zugewandt sind, sehen sich immer unter seiner schützenden, gütigen Hand. Sie vertrauen fest auf Gottes Hilfe. Gott hat das Gebet des Jonas im düsteren Leib des Fischers erhört und ihn gerettet. Selbstverständlich hört er auch das Gebet jener, die ihn nach einem schweren Misserfolg rufen, und lässt sich nicht mit ihren Schwierigkeiten allein.
In der Sure Shura, sie steht an der 42. Stelle im Koran, spricht Gott im Verszeichen 28: Und er ist es, der, nachdem sie alle Hoffnung aufgegeben haben, reichlichen Regen herabkommen und seine Barmherzigkeit zukommen lässt. Wie oft kommt es vor, dass der Mensch vor lauter verschlossenen Türen steht und glaubt, keine Lösung mehr zu finden. Und dann regnet plötzlich die göttliche Barmherzigkeit auf ihn herab, die Hoffnung knospert erneut in ihm auf und erfüllt sein Herz. Das Wort Hoffnungslosigkeit findet im Vokabular eines Menschen, der den Eingottglauben pflegt, keinen Platz. Er kennt nur Hoffnung und blickt die Zukunft optimistisch entgegen. Thank you. Über Jesus gegrüßt sei er, wird berichtet, wie er einmal einen alten Mann auf seinem Feld arbeiten sah. Sein Anblick stimmte den Propheten Jesus nachdenklich und er dachte darüber nach, dass dieser Mann in seinem Alter sich noch abmüht. Da betete er, O Gott, befrei das Herz dieses alten Mannes von allen irdischen Wünschen. Da sah Jesus, wie der alte Mann seine Hacke weglegte und sich hinsetzte. Es verging eine Stunde, da betete Jesus wieder zu Gott und bat ihn, O Herr, lass das Wünschen und die Hoffnung wieder in das Herz dieses Mannes zurückkehren. Da sah er den alten Mann aufstehen und wieder seine Arbeit aufnehmen. Jesus ging zu ihm und sagte, Ich schaue dir seit einiger Stunden zu. Wie kam es, dass du erst die Arbeit niedergelegt hast und dann wieder zu arbeiten begonnen hast? Da sagte der alte Mann, ich war mitten in der Arbeit, als mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf ging und ich mir sagte, wie lange noch willst du dich abmühen? Du bist noch alt und nicht mehr so stark. Jetzt ist es an der Zeit, dich auszuruhen. Bei diesem Gedanken habe ich die Hake niedergelegt und mich in einen Winkel verzogen. Aber dann überkam mich wieder ein anderes Gefühl. Ein Gefühl gemischt mit Hoffnung auf die Zukunft. Und ich sagte mir, ich lebe doch noch und bin gesund, auch wenn ich ein wenig schwächer geworden bin, aber ich muss mir noch für das, was ich brauche, Mühe geben, damit ich nicht auf die anderen angewiesen bin. Und deshalb habe ich wieder die Hacke in die Hand genommen und zu arbeiten begonnen. Hoffnung ist aus der Sicht des Eingottgläubigen ein kostbares göttliches Geschenk, welches das Rad des menschlichen Lebens in Bewegung setzt. Sie stärkt das positive Denken und positives Denken verstärkt die Motivierung und gibt dem Menschen die notwendige Energie für die Fortsetzung des Lebens. In den letzten Stunden des Monats Ramadan preisen wir Gott mit Hoffnung auf seine Vergebung. Imam Sajjad Grüß sei er, verabschiedete sich mit folgenden Worten von Monat Ramadan. O werter Freund, an deiner Seite sind unsere Herzen weich und gütig geworden und durch deinen Segen haben sich unsere Sünden vermindert. Gott segne dich, der du aus den kostbarsten Stunden bestehst dafür, dass du unser Freund und Helfer warst. Er segne dich, weil du mit guten Dingen und Segen zu uns kamst. O Gott, erhalte unser Leben bis zum nächsten Monat Ramadan aufrecht und wenn du dies tust, dann hilf uns gottesdienstliche Werke, wie sie dir gebühren, zu vollbringen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.